Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Also ich muss sagen, für die heutige Predigt finde ich es irgendwie nochmal extra passend, dass wir hier in einem Kino sitzen. Denn die Episode aus Davids Leben, die wir uns heute anschauen, ich finde, die ist irgendwie schon filmreif. Oder die könnte sogar aus einem Film stammen. Wir sind im dritten Teil der Mannsbildreihe angelangt. Und bisher ging es ganz grob darum, wie ein unbedeutender Schafhirt namens David über Nacht zum Thronfolger wird. Wie er irgendwie in seine Berufung hineinfinden muss. Es geht darum, wie er einerseits schon bis zum Königshof kommt und andererseits mehrfach vor dem König fliehen muss und um sein Leben fürchten muss. Es ging aber auch immer wieder darum, welche vier typischen Seelen der männlichen Seele es gibt und wie die irgendwie bei David sichtbar wären. Also da gab es den Liebhaber, den Krieger, den Weisen und den König. Und so viel kann ich schon mal verraten, eine dieser Seiten wird heute fast überhaupt nicht vorkommen oder wird gar nicht vorkommen. Also, ja. Okay, zur Situation. Wie gesagt, ich finde, die könnte echt aus dem Film stammen. Saul, der alte König, der ist inzwischen tot. Er ist bei der Schlacht gegen die Philister gefallen. Das war diese sehr wichtige Schlacht, in der er sehr schwer verwundet wurde und er hat sich überlebt, er ist gefallen. Und damit ist jetzt endlich der Weg für David frei. Also David ist jetzt endlich König in dieser Situation und zwar mit allem drum und dran. Also man kann sagen, er hat ein Palast, er hat Bedienstete und er hat vor allem politische Macht. Und das Interessante ist, David befindet sich jetzt in einer Lebenssituation, von der er lange Zeit gar nicht wusste, ob er die überhaupt erreichen wird. Und er gewinnt eine Schlacht nach der anderen jedenfalls, er erobert sogar Jerusalem zurück, diese symbolische Stadt seit jeher, und er lässt die Bundeslade nach Jerusalem holen. Die Bundeslade ist im religiösen System des Alten Testaments sowas wie ein Symbol für die Anwesenheit Gottes. Und diese Bundeslade lässt er sozusagen nach Jerusalem holen und das verdeutlicht einfach nochmal, dass Gott dann auch mit da ist. Und die Zeiten, in denen David sich fürchten muss, in denen er Angst haben muss, die scheinen endgültig vorbei zu sein, denn er ist jetzt ganz oben angekommen und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man diese Geschichte so liest, Anfang 2. Samuel, alles was David anfasst, das wird irgendwie zu Gold. Also man sieht an jeden Ecken, Gott segnet ihn und man sieht, David interessiert sich für das, was Gott will. Und da kam es zum Beispiel auch dazu, dass David eines Tages irgendwie so durch seinen Palast geht. Er bewundert das, was er hat. Und irgendwie denkt er sich dann, sag mal, David, spinnst du eigentlich, dass du hier so einen riesen Palast hast? Du kannst vor Prunk kaum noch geradeaus schauen und Gott lebt in dieser in dieser Bundeslade, in diesem Kästchen, was da irgendwie in einem Zelt ist. Und er bekommt einfach diesen Wunsch, dass auch er irgendwie Gott so einen tollen Palast bauen kann, also einen Tempel. Also er versucht einfach mit dem, was er tut, möglichst nah an dem dran zu sein, was Gott will. Er versucht, sein Ding nicht selber durchzuziehen, sondern er weiß, er ist in der Abhängigkeit von Gott. Und das kann man an allen Seiten lesen. Er feiert einen militärischen Erfolg nach dem nächsten. Die Leute lieben ihn und dieser Mann ist wirklich ganz oben angekommen. Und das fand ich irgendwie, abgefahren, weil, ich meine, wenn man sich überlegt, es ist noch gar nicht so lange her, da war David eigentlich ein besserer Niemand. Also er wäre fast umgebracht worden, also letzten Sonntag zum Beispiel. Und jetzt hat dieser Mann alles, wovon er geträumt hat. Doch dann kam jenes schicksalsreiche Spätfrühlingswochenende. Israel zieht in die Schlacht gegen die Ammoniter und David zieht die Bequemlichkeit vor und bleibt in seinem Palast zu Hause. Er lässt die Leute kämpfen, bleibt in seinem Palast und was jetzt passiert, das ist die Geschichte, die Corinna vorhin schon angedeutet hat. Also er spaziert auf seinem Dach, schaut sich um, will einfach ein bisschen den Ausblick genießen und in der Tat, er kann den Ausblick auch genießen. er sieht da eine Frau und die muss einfach wirklich schön gewesen sein. Also wenn die Bibel es für wertvoll oder wert achtet, dass, oder ja, die Bibel findet es wert, dass extra nochmal erwähnt wird, wie schön diese Frau ist. Also die muss wirklich schön gewesen sein. Und David sieht jedenfalls diese Frau. Und jetzt kommt ein Part, in dem der Teil in Davids Hirn, der eigentlich für die Weisheit zuständig wäre, unter Blutmangel leidet und alles Blut in eine Richtung strömt, die irgendwie diesen Liebhaber in ihm weckt. Und zwar den wirklich ungefilterten Liebhaber. Und es ist einfach so, er sieht diese Frau, die Pferde gehen mit ihm durch. Er will wissen, wer ist diese Frau. Er lässt Leute dahin gehen, das in Erfahrung bringen. Die Leute kommen zurück, sagen, ja, das ist Bathsheba. Aha, Bathsheba, das ist die Frau von Uriah. So, und da ist es ein bisschen problematisch. David lässt diese Frau trotzdem zu sich kommen. Man kann nachlesen, dass die beiden miteinander schlafen. Sie geht wieder nach Hause und nach ein paar Wochen lässt sie ihm die Botschaft überbringen, ja, David, ich bin schwanger. David denkt sich, oh Mann, jetzt ist plötzlich diese Affäre mehr als eine Affäre, denn jetzt gibt's offensichtliche Konsequenzen sozusagen. Und er überlegt, was kann ich machen? Denkt, das Einfachste wäre, das Ganze irgendwie zu vertuschen. Er lässt dann den Uriah von der kämpft übrigens für Israel, lässt den Uriah zu sich kommen, tarnt das Ganze irgendwie so ein bisschen als einen Botengang und redet mit dem und geht eigentlich davon aus, dass der Uriah zu seiner Frau geht und dass die beiden da miteinander schlafen würden und dann wäre das ganze Ding gegessen, dann wäre das in etwa in der Zeit, dass alle denken würden, ach, schön, hat der Uriah mit seiner Bathsheba ein Kind. Und das geht aber schief. Uriah geht gar nicht zu seiner Bathsheba und David fragt, Uriah, was ist los? Du bist hier, gehst nicht zu deiner Frau? Und er sagt, ja, David, meine ganzen Leute, die kämpfen dort an der Front, wie könnte ich das übers Herz bringen, jetzt hier mein Leben zu genießen? Und sagt zu ihm, also, Wie könnte ich jetzt mit meiner Frau schlafen gehen? Sagt er tatsächlich so wörtlich. Und David überlegt sich, ja, was mache ich? Versucht den irgendwie abzufüllen, dass er irgendwie seine Prinzipien vergisst. Das hilft alles nichts. Der Uriah geht nicht zu seiner Frau. Und David sieht jetzt den einzigen Ausweg darin, dass er den Uriah irgendwie ausschaltet. Und er gibt dem Uriah selbst, das ist eigentlich kaum zu fassen, er gibt dem Uriah selbst sein Todesurteil mit, wo nämlich drin steht, an den Oberbefehlshaber des Heers, ja, hier schickt den Uriah an die Front, da wo die wirklich harten Kämpfe sind, und wenn er dann im Kampf verstrickt ist, dann zieht euch zurück. Er nimmt den Brief mit, das wird alles so umgesetzt, und um es kurz zu machen, Uriah stirbt tatsächlich. Bathsheba trauert, die übliche Trauerzeit, irgendwie ein paar Wochen, und ja, dann heiratet sie den David, sie bekommen das Kind und bis dahin erstmal. Und ich finde das, also ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch, wie es mir am Anfang ging. Du hörst jetzt diese Geschichte, kennst sie eigentlich schon und denkst, ja, also jetzt hier mit Filmreif und Blockbuster hat er schon ein bisschen dick aufgetragen. Aber dann stell dir mal für einen Augenblick lang vor, diese Geschichte würde nicht in der Bibel stehen und David wäre nicht David, sondern David wäre zum Beispiel dein Nachbar. Und dein Nachbar, stell ihn dir ruhig mal bildhaft vor, hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Und das Ganze droht rauszukommen, weil diese verheiratete Frau plötzlich schwanger wird und ein Kind von deinem Nachbarn erwartet. Und dein Nachbar versucht das irgendwie, ja, dass es nicht rauskommt, aber was weiß ich, da der Mann dieser Frau gerade auf Montage in China ist, kann er dem das nicht unterjubeln. Und jetzt versucht er den einfach aus dem Weg zu räumen und es gelingt ihm. Ich finde, das ist, also da merkt man erstmal, wie absurd diese Geschichte eigentlich ist. Ich habe mich ernsthaft gefragt, was hat diesen Mann geritten? Also was ist in David gefahren, dass er sich da völlig vergessen hat? Ich habe dazu einen Clip mitgebracht, vielleicht liegt es daran. Also die Botschaft dieses Clips ist, Sexualität hat Kraft. Das ist der Grund, warum Männer und Frauen sich bei der Bundeswehr nicht, also Sie wissen schon, nicht ausziehen dürfen. Das ist auch der Grund, warum der arme Kerl einfach so aufgeregt war, da beim Fernsehen das zu erzählen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich einer der Gründe ist, warum diese Geschichte diesen Lauf genommen hat. Warum David einfach sich komplett vergessen hat. Allerdings glaube ich auch, dass der eigentliche Dreh- und Angelpunkt irgendwie ein Stück tiefer liegt und würde deswegen gern noch auf was anderes eingehen. Ich denke nämlich, dass der eigentliche Grund Davids Sehnsüchte sind. Die Sehnsucht, seine Macht zu festigen zum Beispiel, deswegen die ganzen Kriege. die Sehnsucht, Gott zu ehren, deshalb der Vorschlag mit dem Tempelbau. Die Sehnsucht, seine Lust zu befriedigen, deshalb der Sex mit Bathseba. Und Davids Sehnsüchte ziehen sich einfach wie so ein roter Faden durch sein Leben. Ich finde, das ist auch erstmal nicht schlimm. Also es ist irgendwie auch logisch, das ist zutiefst menschlich. Aber ich glaube, dass das gerade irgendwie auch aufschlussreich sein kann für uns, was diese Geschichte einfach auf sich hat. Und deswegen will ich zunächst was Grundlegendes zum Thema Sehnsucht sagen. Und mein erster von insgesamt 4 Punkten heißt deswegen, Sehnsucht hat Kraft. Wir sehen noch einen Clip. Die Sehnsucht entsteht da, wo wir wenigstens das Gefühl haben, irgendeinen Mangel zu leiden. Der Clip eben war ein Ausschnitt aus der Truman Show. Vielleicht ganz kurz zur Story. Truman lebt seit seiner Geburt auf einer Insel und wird da auch im Prinzip die ganze Zeit schon vom Fernsehen immer gefilmt. Der Einzige, der das nicht weiß, das ist Truman selbst. Er denkt, er führt dieses Leben da. Er ist halt noch nie rausgekommen. Und im Prinzip ist all seine Realität eine überdimensionale Studiokulisse. Und da er da noch nie rausgekommen ist, entwickelt er einfach diese Sehnsucht, diese Fernweh und will einfach mal rauskommen. Und diese Sehnsucht, die veranlasst ihn sogar dazu zu träumen und darüber hinaus auch zu überlegen, wie er diesen Traum wirklich umsetzen kann. Vielleicht hast du genau dieselbe Sehnsucht, ich weiß es nicht. Vielleicht willst du einfach mal raus und weg. Vielleicht sehnst du dich aber auch nach einem Abschluss, nach einem Job überhaupt oder ja nach beruflicher Verbesserung. Vielleicht sehnst du dich nach einem Freund, vielleicht sehnst du dich nach deiner Familie, nach einem Partner. Also ich weiß es nicht, nach Liebe, nach Anerkennung, es gibt so viele Sachen. Ich weiß nicht, ob deine Sehnsüchte eher angenehme oder eher unangenehme Dinge im Leben betreffen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass diese Sehnsüchte an sich erstmal nichts Negatives sind, nichts Schlechtes. Im Gegenteil, diese Sehnsüchte, die können eine Kraft in dir auslösen, die dich vorantreibt, die dich anspornt. Und die können wie so ein Motor funktionieren, der dich einfach motiviert zu handeln. Der deutsche Basketballspieler Dirk Nowitzki, vielleicht kennen ihn ein paar, der wäre ja heute nicht einer der erfolgreichsten Spieler in der NBA, also in der National Basketball League in den USA, wenn er nicht irgendwann mehr auf seine Sehnsucht gehört hätte, die gesagt hat, Dirk, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen sportlich erfolgreich werden oder so. Und er hat darauf gehört und heute ist er das. Das ist eine Sehnsucht gewesen, die ihn angetrieben hat. Und ich würde morgen früh nicht so zeitig aufstehen und nach Frankfurt auf die IAA fahren, auf die Autoausstellung, wenn mich nicht meine Sehnsüchte dahin treiben würden. Und ich finde, was das irgendwie zeigt, ist, dass die Sehnsucht an sich erstmal nichts Schlechtes ist, sondern das Problem entsteht erst da, wo die Sehnsucht mich irgendwie übermannt. Also wo die Sehnsucht mich nicht mehr nur zum Handeln motiviert, sondern wo sie das Handeln plötzlich bestimmt. Neben dieser positiven Kraft hat die Sehnsucht also auch irgendwie eine negative Kraft. Also das heißt, Sehnsucht ist immer auch irgendwie ein Risiko. Selbst eine gesunde Sehnsucht kann irgendwie auf Dauer zu groß oder zu egoistisch werden. Ein Beispiel, angenommen, ich suche nach Bestätigung. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Bestätigung, die motiviert mich vielleicht. Die hat also diese positive Kraft, dass ich hin und wieder Dinge tue, um anderen zu helfen, dass ich irgendwas Vernünftiges mache. So, es kann aber auch sein, dass diese Sehnsucht irgendwie so groß in mir wird, dass mein ganzes Handeln sich irgendwie an diesem Ziel orientiert. Ich muss irgendwie Bestätigung bekommen und ich dann immer darauf achte, haben die jetzt über meinen Witz gelacht und erkennen die das an, was ich alles so für tolle Sachen mache? Und irgendwie wird's kritisch, wenn das Ganze zu viel einnimmt. Ich habe eine interessante Bibelstelle zu diesem Thema. Und zwar sagt Jakobus im Neuen Testament, es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann bekommen wir das Böse und bringen die Sünde hervor. Jakobus sagt also, Leute, es gibt Wünsche, es gibt Sehnsüchte, die werden euch immer wieder locken. Und ich weiß nicht, vielleicht lockt dich die Notlüge, der Steuerbetrug, vielleicht lockt dich auch die Rache an deinem nervigen Nachbarn, der es einfach mal verdient hätte, ich weiß es nicht. Vielleicht lockt dich sogar deine freundliche Arbeitskollegin oder dein Arbeitskollege, obwohl du in der Beziehung bist. Was auch immer du jetzt vor Augen hast, na klar, das sind auch Sehnsüchte, das stimmt schon. Aber es sind Sehnsüchte, die irgendwie einen negativen, einen sündigen Einfluss haben. Und das, was hier mit Sünde gemeint ist, ist und mit negativ, das ist deswegen so, weil sie eine zerstörerische Kraft haben. Weil sie Beziehungen ruinieren, kaputt machen. Nur weil dich eine Sache lockt, heißt das nicht, dass du der unbedingt auch nachgeben musst. Ich meine, David geht auf seinem Dach umher. Und er schaut, ja, ich meine, ist ja bisher kein Problem. Dann sieht er da die Bathseba. Und ich würde sagen, vielleicht ist es auch immer noch kein Problem. Er lässt sogar Erkundungen einstellen, wer das ist. Vielleicht immer noch kein Problem. Aber als er erfährt, dass sie verheiratet ist, hört er nicht auf. Das ist der Moment, wo er spätestens hätte abspringen müssen, wo er den Ausstieg aus dieser Geschichte hätte schaffen müssen, aber er schafft es nicht. Er lässt sich von seinen Wünschen locken. Er lässt sich von dieser Sehnsucht übermannen. Und da fängt an, spätestens da bekommt diese Geschichte diese negative Wendung. Das ist genau das, was Jakobus meint. Und ich glaube, das ist das Problem hier in der David-Geschichte. Und ich glaube, dass das auch oft unser Problem ist. Ich meine, wir haben ja nicht ein Problem mit den positiven Eigenschaften der Sehnsüchte, sondern wenn, dann haben wir das Problem ja mit den Sachen, die uns irgendwie negativ unter Druck setzen. Das Problem ist aber, wenn du einer negativen Sehnsucht nachgibst, dann hast du zwar im ersten Augenblick freiheitlich gehandelt und hast einfach so deiner Sehnsucht nachgegeben, aber letztendlich wird es deine Freiheit zerstören. Die Sünde, so wird es hier gesagt, die entwickelt eine Kraft. Paulus sagt sogar, sie macht dich zu deinem Sklaven. Und ich finde, der Mann hat recht, weil wie sonst will man sich erklären, was David hier macht? Ich meine, dass er bei einer schönen Frau schwach wird. Das kann man ja, ich will das nicht irgendwie in Schutz nehmen, aber ich muss sagen, okay, das passiert heutzutage sehr oft, das kann man vielleicht irgendwie noch verstehen. Dass der erstmal einen Schreck kriegt, als sie schwanger wird, okay. Aber spätestens, als er dann versucht, aus der Nummer rauszukommen, indem er dem Mann das unterschiebt, dann fragt man sich schon, also komm, David, was machst du hier eigentlich, oder? Und als das nicht klappt, zieht er die letzten Register und lässt den armen Kerl umbringen, der nichts hatte als seine Frau. Also ich weiß nicht, da denkt man sich doch, David, geht's noch? Also man sieht so richtig diese Spirale und denkt, der gerät immer tiefer rein, das ist doch nicht normal, da ist doch irgendwas, da geht doch irgendwas Komisches ab. Als ich 16 war, jetzt kommt nicht so eine vergleichbare Geschichte, aber da hatte mein Vater mal wieder Nachtschicht. So. Und ich hatte die Sehnsucht gehabt, irgendwie zu feiern und dachte, ach komm, ich mache meine eigene Nachtschicht und ich gehe einfach mal feiern. Und ich bin dann auf Feiern gewesen. Und ja, wir haben ein bisschen was getrunken, haben eigentlich sogar die ganze Nacht durchgemacht. Und am nächsten Morgen, Sonntag früh, war 5 Uhr oder so. Ich musste mit dem Fahrrad noch 15 Kilometer wieder nach Hause fahren. Und ich fahre und fahre und fahre und es hört nicht auf. Und dann kommt mir Sonntag früh um 5 ein Freund von meinem Vater entgegen. Und ich denke, das darf da jetzt nicht wahr sein. Normalerweise hätte mein Vater von der Sache jetzt nichts erfahren. Aber jetzt kommt mir sein Freund entgegen und ich wusste genau, der wird sich auch denken, was macht der denn hier Sonntag früh um 5? Und also es war klar, ich müsste den Freund schon irgendwie anlügen. Und das habe ich dann auch irgendwie gemacht. Und dann wusste ich aber, jetzt habe ich dem das erzählt. Jetzt kommt das bestimmt hintenrum auch bei meinem Vater an. Also musste ich den genauso anlügen und habe dem die Geschichte nochmal aufgebunden, die ich dem anderen schon erzählt hatte. Und ich habe gemerkt, aus dieser kleinen Geschichte, dass ich ja halt einfach nicht daheim gewesen bin und ein bisschen meinen Spaß hatte, bin ich irgendwie in diesen Strudel hineingekommen und das hat mich einfach in immer tiefere Probleme geritten. Ich meine, letztendlich war das alles halb so wild und ich bin aus der Nummer gut rausgekommen, aber ich fand, das hat das irgendwie schon gezeigt und ich glaube, dass nicht nur ich das hier kenne, dieses Problem. Und ich würde einfach jetzt mal behaupten, wenn es dich nicht betrifft, dann kannst du dich auch außen vor lassen, aber ich würde behaupten, dass wir vom Prinzip her nicht besser als David sind. natürlich von der speziellen Handlung, aber ich meine, vom Prinzip her sind wir wirklich nicht besser. Und ja, genau, ich halte fest, es gibt die positive Seite und es gibt die negative Seite der Sehnsucht. Jetzt ist das aber erstmal nur eine Feststellung, das sind die Umstände. Und wesentlich interessanter finde ich persönlich, was das jetzt für unseren Alltag bedeutet. Deswegen wäre ich im zweiten und dritten Punkt, also die Punkte sind nicht alle gleich lang, darauf näher eingehen. Der zweite Punkt heißt, Sehnsucht ist nicht immer stillbar. Sehnsucht ist deswegen nicht immer stillbar, weil es zum Teil auch in der Natur der Sehnsucht selbst liegt, dass das gar nicht geht. Also ich habe versucht, irgendwie ein Beispiel dazu zu finden. Das ist nicht immer so einfach. Aber ich habe mir gedacht, wenn man zum Beispiel überarbeitet ist und man sehnt sich nach einem Urlaub, dann ist das natürlich dann toll, wenn der Urlaub da ist. Und jetzt hat er mal einen perfekten Urlaub und kommt zurück. Ja, aber im Prinzip ist ja die Sehnsucht nach dem Urlaub dadurch nicht gestillt, sondern man hat gesehen, oh, war das schön da, will eigentlich direkt wieder zurück und hat eigentlich immer noch diese Sehnsucht nach dieser Gegend irgendwie. Genau, und ein anderer Grund, warum die Sehnsucht nicht immer gestillt werden kann, ist, dass manche Sehnsüchte sich logischerweise einfach gegenseitig ausschließen. Also angenommen, du sehnst dich nach einer erfüllten Partnerschaft. Dann ist es irgendwo logisch, dass du deine Sehnsucht nach völliger Unabhängigkeit und Ungebundenheit irgendwo zurückstellen musst. Geht ja gar nicht anders. Und das ist auch okay so, das weiß jeder eigentlich intuitiv, denn man weiß, wenn man gewisse Prioritäten setzt, dann erübrigen sich manche Sehnsüchte. Je nachdem, welche Sehnsucht bei dir Priorität hat, wirst du andere Sehnsüchte hinten runterfallen lassen. Also das ist ganz normal. Das heißt aber auch, ganz klar formuliert, dass es immer wieder Sehnsüchte gibt, die werden einfach nicht gestillt. Man kann sich aber dann, ja, vielleicht damit vertrösten, ich weiß nicht, wie man sagen soll, dass das auch normal ist. Also es spiegelt irgendwo die Realität wieder und das bedeutet nicht automatisch, oh Backe, hier habe ich eine ungestillte Sehnsucht, ich muss sie irgendwie stillen. Also es gibt schon Bereiche, okay, aber es gibt eben auch die, wo das einfach normal ist. Und ich glaube übrigens auch nicht, auch wenn manche das vielleicht so sagen würden, dass Gott oder der Glaube an Gott automatisch die Sehnsüchte stillt. Also ich glaube das einfach aus drei Gründen nicht, weil ich erstens der Meinung bin, dass Gott sich auch dieser positiven Kraft der Sehnsucht bedienen will. Denn das ist ja zweifelsohne, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Motor. Und warum sollte das mit dem Glauben plötzlich vorbei sein? Und ich glaube zweitens, dass der Glaube selbst Sehnsucht beinhaltet. Also das heißt, ich sehne mich vielleicht nach einer besseren Welt oder ich sehne mich nach dem Segen Gottes oder solche Sachen. Also das ist irgendwo automatisch auch mit drin. Und das Dritte, ich glaube auch, dass Gott uns manchmal mit Sehnsüchten eine Lektion erteilen will. Also dass er uns selber zeigt, Leben ist nicht immer nur gut gehen und ich bekomme alles, sondern er selbst musste auch verzichten und hat irgendwie das als eine Lektion, glaube ich, für uns auch in diesen Sehnsüchten mit vorgesehen. Natürlich glaube ich, dass Gott auch sehr wohl was mit den Sehnsüchten an sich zu tun hat und dass er irgendwie auch dahinter steckt, sich die ausgedacht hat, dafür eine Lösung irgendwie hat, das glaube ich schon auch. Beispielsweise bei, also wenn man Studien glauben darf, dann gehören zu den größten Sehnsüchten der Menschen also Geld, Macht, Liebe und Anerkennung. So, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen den Blick dahinter setze, dann finde ich, dann kann man da schon was sehen. Ich glaube, dass Geld, der Wunsch nach Geld, oft mit dem Wunsch nach Sicherheit was zu tun hat. Und ich empfinde, dass Gott uns schon Sicherheit gibt. Natürlich keine Garantie, aber er gibt eine Garantie. Er sagt, es kann uns nichts voneinander trennen, wenn du mein Kind bist. Und das ist eine Hoffnung, auch die kann einem niemand nehmen, weil die ist einfach nicht auf dieser Erde begründet. Also da denke ich, dass zum Beispiel eine Antwort liegt oder Macht. Hinter Macht steckt sicherlich auch oft der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, etwas zu bewegen. Und ich glaube, dass Gott schon auch diesen Sinn schenkt oder Liebe und Anerkennung. Ja, Gott liebt uns, Gott gibt uns einen Wert. Also ich denke, dass da ist schon ein Zusammenhang da. Und ich denke auch, dass die Werte, die unserem Glauben zugrunde liegen, unsere Sehnsüchte auch beeinflussen. Also ich habe zum Beispiel von dem Firmenchef gehört. Ich kenne den nicht persönlich, aber ich kenne Leute, die den kennen. So läuft das ja immer. Und ich weiß, dass der, als der Christ geworden ist, das Arbeitsklima seiner Firma komplett geändert hat. Er war vorher schon, ich sag mal, ein Geschäftsmann, der sehr auf sein eigenes Wohl bedacht war. Also es grenzte manchmal schon an Ausbeutung. Also die Leute mussten sehr viel arbeiten, Überstunden wurden nicht bezahlt und solche Scherze. Und der Mann hat, als er Christ geworden ist, irgendwie seine Sehnsucht nach dem eigenen Profit zurückstellen können und hat irgendwie mehr den Blick für die anderen bekommen. Er hat dann, ich weiß nicht mehr, im Einzelnen, auf jeden Fall haben sich die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsklima, es hat sich verbessert. Also ich glaube, dass da der Glaube auch einen Einfluss auf die Sehnsucht hat. Und noch ein Beispiel von mir. Bei mir ist es so, dass ich wusste nicht konkret wie, aber ich wusste schon, ich will irgendwie Karriere machen. Ich meine, okay, das träumen viele, aber ich war mir schon sicher, ich würde das irgendwie machen und wollte das zumindest auch sehr intensiv anstreben. Und es liegt schon ein Stück weit an der Tatsache, dass mir der Glaube in den letzten Jahren viel wichtiger geworden ist, dass ich meine Prioritäten dort verändert habe und dass sich meine Sehnsüchte da ein Stück verändert haben. Ich habe letztendlich jetzt mit meinem Studium und so weiter einen Weg eingeschlagen, der ja das Hauptaugenmerk mehr vielleicht auf Menschen legt, als jetzt auf die Karriere oder so. Ich meine, klar kommen meine Sehnsüchte auch immer wieder mal hoch. Und manchmal denke ich, war das jetzt wirklich der richtige Weg, gerade wenn sie vielleicht mal wieder stärker hochkommen? Und ich weiß in diesen Momenten, es wird Sehnsüchte geben und die werden auch bleiben und die werde ich mir nicht erfüllen können mit dem, was ich tue. Da habe ich einfach mal den falschen Weg dafür eingeschlagen. Aber ich weiß, dass das ein Stück weit irgendwie offensichtlich dazugehört und ja, dass das normal zu sein scheint. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber zumindest die Herausforderung liegt darin, dass Einschränkung und Verzicht heutzutage noch viel unpopulärer ist, als es das schon in der Vergangenheit eh schon gewesen ist. Also man macht irgendwie so einen Gegensatz, Einschränkung ist out, Freiheit ist in. Und dazu habe ich einen sehr interessanten Vortrag gehört von Barry Schwartz. Barry Schwartz. Also Barry Schwartz, der ist Amerikaner und der ist Professor für Psychologie und für Soziales. Und der Mann hat gesagt, dieser Gegensatz von Einschränkung und Freiheit, das klingt vielleicht auf den ersten Blick logisch, aber es ist eigentlich ein künstlicher Gegensatz. Und er hat eine interessante Argumentation und ich will euch zumindest den Hauptpfaden dieser Argumentation nicht vorenthalten, weil ich fand, das hat einfach mal einen ganz anderen Blick auf diese Sache gebracht. Deshalb heißt mein dritter Punkt, viele Sehnsüchte basieren auf falschen Annahmen. Also er hat Folgendes gesagt. Wir denken, um das Wohlergehen zu steigern, muss ich die individuelle Freiheit steigern. Maximieren am besten. Also, wenn es mir besser gehen soll, muss ich mehr individuelle Freiheit haben. Wie steigere ich die individuelle Freiheit? Ganz einfach, indem ich meine Auswahlmöglichkeiten maximiere. Das ist das Denken dahinter, was sich eigentlich auch in unseren Köpfen befindet. Das ist sogar so tief verankert, dass es eigentlich zur Realität gehört. Also das ist der Grund, warum zum Beispiel in deinem Supermarkt 50 verschiedene Dressings für Salatsoße angeboten werden. Wer braucht 50 Dressings? Niemand. Und das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel hunderte Handys gibt auf dem Markt, die alle das Gleiche können. Weil dahinter dieses Denken ist, wenn ich die Auswahlmöglichkeit maximiere, dann maximiere ich die persönliche Freiheit und das ist Wohlstand oder Wohlergehen. So, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man zum Doktor geht. Er hat gesagt, wenn man früher zum Doktor ging, war die Sache relativ einfach. Der Doktor hat geschaut, das ist die Diagnose, wir machen das. Gehst du heute zum Doktor, untersucht er dich und sagt, okay, Sie haben höchstwahrscheinlich das. Jetzt können wir A machen oder wir können B machen. A hat die und die Vorteile und die Nachteile. B hat die Vorteile und die Nachteile. Was wollen wir machen? So, also selbst bis dahin zieht sich dieser Gedanke. ebenfalls typisch für unsere Gesellschaft, ist diese Tatsache, dass man seine Identität selbst festlegt. Quasi jeden Morgen entscheidet man, wer will ich sein. Klar, man ist ein bisschen vorgegeben durch das, was man tut. Aber zum Beispiel war es früher so, was Familie betraf, man hat schnellstmöglich geheiratet und man hat schnellstmöglich Kinder bekommen. Jetzt hat sich die Auswahlmöglichkeit darauf beschränkt, mit wem mache ich das Ganze. Heute ist das anders. Heute kann ich mir auch überlegen, mache ich das überhaupt so? Und auch bei ganz vielen anderen Lebensbereichen merkt man, dass viel mehr Entscheidung ins Spiel gekommen ist. Das Leben ist einfach heute komplizierter, hat er gesagt. Deswegen, das fand ich ganz witzig. Er ist ja Professor an der Uni und er gibt seinen Studenten heute 20% weniger Hausaufgaben, als er das früher getan hat, weil er der Meinung ist, früher hatten die Leute nicht noch so viele Sachen, die nebenher entscheiden mussten. Heute steht man so vor so vielen Fragen und der gibt ihn einfach deswegen. Gut, fand ich einfach mal interessant. Jetzt bin ich natürlich auch Realist und ich weiß, dass diese vielen Auswahlmöglichkeiten natürlich schon Vorzüge haben. Also es ist ja schon toll, ob man jetzt die Wahl hat oder eben nicht. Aber er beleuchtet zwei negative Effekte und die fand ich interessant. Er sagt nämlich, diese große Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten, die schenkt uns nicht die Freiheit, sondern die lähmt uns eher. Weil wir einfach vor dieser Wahl stehen und denken, was soll ich denn nehmen? Also man ist eigentlich überfordert damit und statt dass man denkt, ach cool, nehm das, weiß man nicht, was man machen soll. Und der zweite Effekt ist, wenn wir uns dann doch schon mal aufraffen und unsere Lähmung überwinden und uns dann entscheiden, dann sind wir, wenn wir uns entschieden haben, unzufriedener, als hätten wir weniger Auswahlmöglichkeiten gehabt. Er hat vier Gründe genannt, und dann merkt man das auch ganz gut, was er damit meint. Also Beispiel. Du kaufst dir von den 50 Salatdressings ein Dressing für das Armbrot. Du isst deinen Salat, bist aber irgendwie mit dem Dressing nicht ganz zufrieden. Das ist nicht perfekt. Jetzt ist automatisch in dir der Gedanke, hätte ich mal besser ein anderes Dressing genommen. Und damit wirst du sozusagen unzufrieden. Das passiert nicht alles bewusst, aber du wirst insgeheim irgendwie unzufrieden, obwohl deine Entscheidung vielleicht gar nicht schlecht war. Als zweites, er sagt, dass die Art, wie wir Dinge bewerten, davon abhängt, mit was wir sie vergleichen. Also manchmal muss man sich zwischen zwei Sachen entscheiden. Und eigentlich hat man sich für eine gute Sache entschieden. Die Alternative wäre auch attraktiv gewesen. Man musste sich halt entscheiden, aber irgendwie wirkt sich das negativ aus, dass ich hier noch eine andere Alternative habe, die schön ist, aber die ich nicht nehmen konnte. Und also es wirkt sich auch auf die Zufriedenheit aus. Das Dritte, er nennt das die Eskalation der Erwartung. Das finde ich tatsächlich interessant. Er sagt, ich will eine Jeans kaufen. Ich gehe in den Laden, in dem Laden gibt's 100 Jeans. Also bei 100 Jeans würde ich doch erwarten, dass da eine perfekte Jeans dabei ist. So, wenn ich jetzt also in diesem Laden einkaufe und ich finde aber nur die gute Jeans, die mag besser sein als meine alte Jeans. Und dann komme ich irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Ich kann mich darüber nicht freuen. Ich habe eben gerade eine wirklich gute Jeans gekauft, aber meine Erwartung ist so hoch, dass ich denke, ach, und ich freue mich einfach darüber nicht. Also er sagt, umso höher die Auswahl, desto höher die Erwartung. Und das wirkt sich entsprechend auf die Zufriedenheit aus, obwohl man ein gutes Ergebnis hat. Und das Vierte, das ist die Schuldfrage. Das ist ganz einfach. Wenn es nur eine Jeans gibt, gehst du in den Laden, kaufst die Jeans. Wenn dir die Jeans nicht gefällt, ist klar, wer schuld ist. Der böse Ladeninhaber, die böse Welt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gab ja nur eine Jeans, was sollte ich machen? Wenn du aber in den Laden gehst, kaufst du eine Jeans bei 100 zur Auswahl und dann gefällt sie dir nicht, ja, dann bist du natürlich der hätte die bessere Wahl treffen können. Also bist du schuld. Und er sagt sogar, dass das ein wesentlicher Grund dafür ist, warum die Zahl der depressiven Menschen in der letzten Generation so explosionsartig angestiegen ist. Das hat mit diesem Phänomen zu tun, dass man irgendwie dass einem die Unzufriedenheit nicht mehr so richtig gelingt, dass einem die Zufriedenheit nicht mehr richtig gelingt. So. Warum sage ich das jetzt überhaupt? Und damit bin ich auch bei meinem vierten und letzten Punkt. Wie kann ich mich vor diesen negativen Sehnsüchten schützen? Ich habe drei Schütze, also drei solche Vorschläge mitgebracht. Der erste ist, wir müssen verstehen, dass die Gesellschaft sich in den letzten Jahren entwickelt hat und dass diese Veränderung der Gesellschaft sich auf unser Denken ausgewirkt hat. Das ist meist sehr niederschwellig passiert. Und also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das werten will oder so. Das ist erstmal nur eine Feststellung. Aber das hat unser Denken geprägt. Und das, was wir oft intuitiv denken, das ist genau davon geprägt. Und in deinem Kopf ist gespeichert, möglichst viel Auswahl heißt möglichst viel Glück. Und du projizierst jetzt dieses Denken automatisch auf deine Lebensbereiche. Das heißt, auf deine Arbeit, auf deine Wohnungseinrichtungen, auf deinen Partner. Und du empfindest dabei jetzt nicht irgendwie, dass das seltsam wäre, sondern das ist ja dein Denken, das so geprägt ist. Und wenn wir jetzt diesen Zusammenhang begreifen, dann kommt zwar dieses Denken trotzdem sicherlich wieder, wir sind ja so geprägt, aber dann kann ich mich ein Stück weit locker machen. Dann weiß ich, ja okay, dass ich so denke, das hat irgendwie damit zu tun. Und ich muss nicht jede Sehnsucht noch so ernst nehmen und ihr so einen Wert beimessen. Vielleicht kann ich sie sogar ignorieren. Kurzer Einschub. Das gilt übrigens für Sehnsüchte generell. Es zwingt dich niemand, dass du deinen Sehnsüchten so viel Raum gibst. Also, na klar, Sehnsüchte kommen irgendwie automatisch. Aber ob ich jetzt jede freie Minute noch dafür nutze, mich da hineinzusteigern und ach, daran zu denken, wie toll das wäre. Oder ob ich einfach sage, nee, stopp, ich denke jetzt einfach bewusst an was anderes, dann kommt es zwar wieder hoch, aber ich versuche trotzdem sofort wieder an was anderes zu denken. Das kann man ja auch irgendwie steuern, ja? Einschub, Ende. So, zweiter Vorschlag zum Schutz stammt aus der Bibel. Der Galaterbrief sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Sehnsüchten eurer eigenen Natur nachgehen. Also lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Nun, der Geist Gottes ist, naja, eine Kraft, die Gott uns gibt, damit wir erkennen, wie seine Gedanken für uns sind. Also es ist eine Kraft, die Gott uns gibt. Aber Gott gibt diese Kraft nur, wenn wir das auch zulassen, wenn wir das wollen. Das heißt, wenn du das möchtest, wenn du diese Kraft willst, dann musst du dich dafür entscheiden, musst sagen, okay, ich steige von meinem Ego-Ross runter und sage, Gott, ich weiß eigentlich, dass du den besseren Überblick, du hast den besseren Plan. Ich möchte, dass du mein Leben führst, dass du es in die Hand nimmst. Ich meine damit jetzt nicht so kleine Entscheidungen, ja, ob du jetzt auf der Hofstraße wohnst oder auf der Kroatengasse. Die gibt's übrigens wirklich in Würzburg, das fand ich witzig. Sondern es geht eigentlich darum, solche grundlegenden Sachen, die von Prinzipien geleitet werden. Also, dein Arbeitskollege hat dich angelogen oder vielleicht dein Bruder, deine Schwester muss ja nicht Arbeitskollege sein. Und du fragst dich jetzt, okay, was mache ich? Eigentlich hat er sich gerade richtig assi verhalten und mein Bedürfnis wäre, ihm das jetzt auch spüren zu lassen. Da könnte ich überlegen, mache ich das oder vielleicht höre ich ja auch auf den Geist Gottes und Gott wünscht sich eigentlich die Versöhnung. Ja? Also sitzen, einfach mal ein Beispiel. Und wenn du Gottes Prinzipien sozusagen mit seiner Hilfe auf deine Alltagssituation überträgst, dann, so sagt dieser Vers, dann wirst du nicht mehr deinen, ja, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, unangemessenen Sehnsüchten nacheifern. Du hast dann Gottes Hilfe. Trotzdem ist dein Einsatz gefragt, na klar, es wird dir nicht in den Schoß fallen, aber du hast Gottes Hilfe. Dritter Schutz, der geht ein bisschen in die Richtung des ersten. Ich bin ja ein Fan von solchen Sachen, weil ich es sehr klar mag. Deswegen habe ich es einfach mal gedacht, ich sage es jetzt auch so klar. Es ist manchmal einfach nötig, eine Sache nüchtern zu betrachten. Und manchmal muss man halt einfach die Argumente, mit diesen Argumenten, die der Verstand einem sagt, sich selber in seinen emotionalen Hintern treten. Und ich finde, das ist dann, klar hat man die Sehnsucht trotzdem, aber ich meine, man weiß ja auch, dass man nicht jeder Sehnsucht nachgehen kann. Und da muss man sich ja, also ich, bei mir klappt das. Ich habe es neulich beim Exkurs auch schon mal erzählt. Ich bin halt so ein Typ, der irgendwie auch sehr, naja, nicht so emotional denkt. Und deswegen kann ich mir gut schon mal mit meinem Verstand selber helfen. Aber ich glaube, dass man dazu nicht irgendwie ich sein muss. Ich glaube, wenigstens im Ansatz kann man das auch, wenn man vielleicht anders geprägt ist. Vielleicht sitzen ja auch Leute hier, denen es so geht. Und dann sagt man sich das einfach. Und ja, ist ja nur eine Art Schutz. Vielleicht klappt's. Beispiel ist mir eingefallen aus meiner eigenen Situation. Meistens ist es ja so, dass umso näher die Aufgaben ranrücken, umso weniger Lust hat man dann auch noch, die zu machen. Meistens muss man, aber die Lust hat man nicht. Und gerade so, wenn irgendwie Prüfungszeit oder Ausarbeitungszeit ranrückt, dann denkt man sich, ach, was wäre das schön, heute mal einen Film zu gucken oder so. Ja, aber dann muss man sich dann halt sagen, ja, du kannst jetzt nicht die Woche 4 Filme gucken, wenn du nächste Woche die Abgabe hast. Oder ja, ist ein bisschen plump, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, dann muss man sich einfach das sozusagen sagen. Okay, ich fasse zusammen. Sehnsucht ist erstmal nichts Schlechtes. Also die Sehnsucht ist ganz im Gegenteil erstmal eine Kraft, die dich irgendwo vorantreibt und die du nutzen kannst. Ich meine, bei David konnte man das auch sehen, dass er Sehnsüchte hatte, die durchaus sinnvoll waren und die ihn positiv vorangebracht haben. Also warum nicht auch bei uns? Aber es stimmt, die Sehnsüchte können auch diese negative Kraft haben. Und das sieht man auch eindrücklich bei David, das kann jeden treffen. Ich meine, der Mann war gerade noch voll daran interessiert, irgendwie Gott was Gutes zu tun und hat gesagt, ach komm, du musst doch nicht in diesem Zelt, in dieser Lade da wohnen, ich baue dir einen Palast. Und kurze Zeit später schießt er den Bock, dass man es kaum glauben kann. Und also da merkt man, das kann irgendwie jeden treffen. Und wenn du in so einer verzwickten Situation bist, wo du merkst, oh, jetzt ist die Tendenz schwierig, jetzt kommt da irgendwie was, dann mach's besser als David, dann schaff irgendwie rechtzeitig den Absprung. Weil das Problem ist, wenn du einmal da drin bist, ist es zwar nicht unmöglich, du kannst immer rauskommen, aber es wird zumindest zunehmend schwieriger, weil du irgendwie in diese Spirale hineingerätst. Versuch dir einfach zu sagen, dass nicht alle Sehnsüchte stillbar sind. Ich meine, vielleicht ist das ein bisschen diese Verstandsargumentation, aber manchmal braucht man das eben. Und selbst wenn die Sehnsüchte stillbar wären, ich meine, der Professor hat es gesagt, das würde dich auch nicht zufrieden machen. Also du kannst nicht da dein Glück drin finden. Das ist einfach ein Trick und der sitzt aber ziemlich tief. Genau. Ich meine, du hast dich, du hast deinen Verstand und du hast vor allem Gott, um einen gesunden Umgang mit deiner Sehnsucht zu finden. Und ich finde, das ist einfach, ja, das ist super, das kann, das muss reichen und ich glaube, das kann auch reichen. Und ja, ich möchte einfach noch zu Gott beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt auch für diese Geschichte, auch wenn es natürlich krass ist, was damals passiert ist. Und wenn man sieht, wie weit manchmal diese, ja, die Gefühle auseinanderliegen und wie weit es uns vielleicht auch manchmal so geht, dass wir mal sehr motiviert sind, was Gutes zu tun oder uns einfach manchmal unsere Sehnsucht manchmal gut im Griff haben und uns davon beflügelt fühlen und andere Momente, wo wir einfach Sehnsüchte haben, mit denen wir nicht so richtig umgehen können. Manche verstehen wir nicht und ärgern uns vielleicht darüber und manche machen uns viel Kummer. Herr, ich bitte dich einfach, dass wir lernen, mit unseren Sehnsüchten auch richtig umzugehen und dass wir nicht so auf die Nase fallen müssen, erst so, wie es David passiert ist. Herr, ich möchte dich um deinen Segen bitten, möchte dich auch bitten, dass du uns echt dabei hilfst und ja, dass wir über dieses Thema nachdenken können, dass es uns auch irgendwie mit in den Alltag begleitet und wir da, wenn das nächste Mal so eine Situation ist, uns vielleicht ein Stück weit daran erinnern können, Herr. Ich danke dir, dass du uns helfen willst, dass du nicht einfach von oben zuschaust, sondern dass du, der du uns viele Sehnsüchte gegeben hast, uns auch irgendwie zeigen willst, wie wir die gut in unseren Alltag integrieren können, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.
Ah.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.